I wasn't ready.
I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here.
There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I'm going to say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart.
You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others.
It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys,
you're the man.
My dad was saying that he...
Wenn mein Leben nur daraus besteht, anderen zur Last zu fallen oder gehänselt zu werden, dann hat es keinen Sinn. Zu dieser traurigen Bilanz kommt Nick Vujicic im Alter von 10 Jahren oder im Alter von 8 Jahren. Als er 8 Jahre ist, denkt er zum ersten Mal darüber nach, sich selber umzubringen und es sich das Leben zu nehmen. Und mit 10 versucht er das zum ersten Mal aktiv. Nick wird ohne Arme und ohne Beine geboren. Ohne Hilfe kann er nicht mal seine eigene Spielzeugkiste öffnen. Seine Eltern lieben ihn, aber trotzdem hat er das Gefühl, anderen nur eine Last zu sein. In der Schule wird er gehänselt und Nick wird diese Frage nicht los. Warum lässt Gott Leid zu? Warum ich? Und das ist auch das Thema heute Morgen bei uns in diesem Gottesdienst. Und dazu möchte ich auch von meiner Seite her herzlich begrüßen und alle herzlich willkommen heißen, auch unsere Truppe in Scharnebeck. Schön, dass ihr zugeschaltet seid und ich hoffe, dass die Technik macht euch heute Morgen kein Leid. Ja. Die Frage nach dem Leid ist der Einwand, der am meisten gegen den Glauben, gegen den christlichen Glauben vorgebracht wird. Es kommen auf der einen Seite sehr viele Menschen erst durch Leid zum lebendigen Glauben an Christus und auf der anderen Seite hält es andere davon ab. Und wir wollen mit diesem Gottesdienst versuchen, Hilfen zu geben und aufzuzeigen, dass Leid nicht der Grund sein muss, nicht an Gott zu glauben. Nicht bitter zu werden, sondern gerade im Leid vielleicht Gott zu finden und die Quelle des Lebens dadurch anzuzapfen und ihn zu erleben. Und von daher werden wir am Ende von diesem Gottesdienst die Möglichkeit geben, eine persönliche Beziehung mit diesem Gott heute zu beginnen, wenn du das möchtest. Weil wir haben nicht alle Antworten auf die Fragen, die du hast. aber wir kennen einen, der sie hat und der Liebe ist und der helfen kann und trösten kann. Nicht nur Menschen ohne Gott, die mit Gott keine Beziehung haben, haben mit Leid Probleme, auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, haben damit Probleme. Ja. So, und egal, wo du auf deiner geistlichen Reise gerade stehst, es ist gut, dass wir uns heute Morgen mal gemeinsam diesem Thema stellen. Und ich wünsche uns, dass das für diese 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, wo wir hier sind, ein absolut sicherer Ort ist für jeden, der da ist. Egal welches Alter, egal welche Nationalität, egal wo du gerade mit dem Thema unterwegs bist. Ich glaube, es ist gut, dass wir zusammen sind. Weil das Thema Leid ist ein Thema, was uns alle verbindet. Schau dir deinen Tisch an und du siehst Menschen, die auch Leid erleben oder erlebt haben. Da ist das Leid auf globaler Ebene, Naturkatastrophen oder Klimawandel. Diese Trockenheit erleben wir gemeinsam. Es ist gut, zusammen zu schwitzen, besser als alleine. Ja? Es gibt Überschwemmungen, Ebola, Masern in Deutschland. Das ist Leid auf globaler Ebene. Und zu diesem globalen Leid kommt das Leid auf kommunaler Ebene. Ja, jeder von uns hat in seinem Umfeld Kollegen, Klassenkameraden, Freunde, die ein Päckchen zu tragen haben. Und du weißt es, auch in der Gemeinde, auch in deinem Hauskreis, in kleinen Gruppen, wo wir uns als Gemeinde auch unter der Woche treffen und Gemeinschaft haben. Und am stärksten sind wir natürlich betroffen von auf persönlicher Ebene. Todesfall in der Familie, Krankheit, zerbrochene Beziehung, Alleinsein, Depressionen, Armut, Mobbing. Leid hat so viele Gesichter. Und kein Mensch ist dagegen gefeit. Und das ist etwas, was uns verbindet. Das ist etwas, was uns verbindet. Wenn du nicht weißt, wo du nachher drüber reden sollst, dann frag einfach deinen Nachbarn, und was hast du schon an Schlechtem in deinem Leben erlebt? Und du wirst was zu erzählen haben. Ob das gut ist, ist was anderes, aber ja. Und wir merken, da ist so eine persönliche Betroffenheitsebene. Und meine erste Frage ist heute Morgen an dich, wo bist du gerade von diesem Thema betroffen? Was ist deine ganz persönliche Frage, wenn du dich mal drauf einlässt, wo bist du momentan betroffen? Lass das mal zu. Dafür braucht es in unserer Gesellschaft ja schon Mut, zu sagen, an der Stelle leide ich gerade. An der Stelle habe ich mein Leben gerade nicht im Griff. Und nicht dieses Gefühl zu pflegen, was die Gesellschaft dir da ruckzuck vermittelt, bei dir ist irgendwas nicht in Ordnung, oder? Mit dir stimmt was nicht. Dich nicht zu entschuldigen dafür, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Wie geht es dir? Gut. Aber wenn du persönlich da betroffen bist, musst du das mal eingestehen und zulassen. Ja? Oft ist diese Frage, warum lässt Gott Leid zu, ein einziger Schrei nach Hilfe. Kein philosophisches, theologisches Thema. Also lass es mal zu, wenn es dir gerade nicht so gut geht, nur in dieser Zeit. Heute Mittag kannst du wieder weitermachen, musst du auch, weil das Leben anstrengend ist. Und dann nimm das auch mal wirklich wahr. Welche Gefühle bewegen mich bei diesem Thema? Wo bist du vielleicht enttäuscht? Ja, ich hatte diesen Lebenstraum und der ist gerade letzte Woche geplatzt. Wo bist du wirklich wütend? Wo bist du zornig? Und du fühlst dich ohnmächtig, weil du irgendetwas ausgeliefert bist und du kannst nicht sagen, warum, und du kannst doch nichts machen und du stehst da drin und warum? Warst du an diesem Punkt oder vielleicht bist du auch gerade oder es ist abgedeckt, du erlaubst es dir gar nicht. Wenn du dir das nicht erlaubst und es ist, dann wird es gefährlich, weil dann kommt es an Ecken hoch, wo du es nicht kontrollieren kannst. Deshalb muss es geordnet Raum dafür geben, mal wahrnehmen. Und diejenigen von uns, die gerade persönlich und unmittelbar betroffen sind, bewegt das Interesse, dieses Thema vielleicht aus dem lockeren Interesse. Ist ja auch mal interessant. Ja, es gibt viele interessante Themen. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht auf dieser Ebene von interessant reden, ohne uns außen vor zu lassen. Und das Thema nach Leid hat immer eine persönliche Dimension. Ja. Und es ist gut, mal theologisch auch darüber nachzudenken. Und dazu wird der Vortrag sicher auch einen kleinen Mini-Beitrag leisten. Da gibt es so viel zu sagen. Bist du allerdings mittendrin im Leid und Schmerz, kommst gerade von einer Beerdigung oder dein Arzt hat dir eine harte Diagnose gestellt und dann betrifft dich die Frage existenziell, dann geht es normalerweise, hast du kein Interesse an einem theologischen Vortrag. Dann brauchst du eine Klagemauer, dann brauchst du Nähe, einen Ort des Verstehens. Ein Ort, wo du mal deinen Zorn, deine Fragen, deine Sprachlosigkeit ablassen kannst, sein darfst. Und in der Bibel bin ich froh, dass viel davon die Rede ist. Und wenn du keine Worte hast, schlag mal die Psalmen auf, das ist im Alten Testament irgendwo in der Mitte, und dann such dir mal einen Psalm, wo drüber steht Klagepsalm. Wo Leid, wo Menschen das erlebt haben, da findest du Worte, da kannst du dich einklinken. Ja? Mitten in der Krankheit. Zeit zum Realisieren, wenn du eine Krankheit hast. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Wovon muss ich mich jetzt gerade verabschieden? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Da kann man ja so sachlich drüber gehen, das mit irgendetwas betäuben, verdrängen, weitermachen, irgendwas die Krankheit organisieren. Aber das Aushalten, sich dem Stellen, fordert Mut. Zulassen von Gefühlen, die oft verdrängt werden. Es waren jetzt schon 3 kurze Punkte, die zum Umgang mit Leid ganz wichtig sind. Meine Frage an dich, hast du Orte, hast du Rituale, wo du dem regelmäßig nachspürst? Kleine Sachen und große Dinge. Ich hatte vor 6 Wochen ist mein Vater gestorben und obwohl ich so viele Beerdigungen gehalten habe und so viele Menschen beigestanden habe in ihren schwersten Stunden, ist es was anderes. Ich habe nur einen Vater und der ist jetzt nicht mehr da. Und das ist wieder etwas anderes und das muss ich durchleben, dafür muss ich mir Zeit nehmen. Es war jetzt nicht die Aufforderung, bitte tröstet mich alle. Nein, nein, alles gut. Ich wollte nur sagen, hey, ich rede hier nicht von der Theorie. Und es ist mein Gebet, dass wir mit diesen ganzen Gottesdiensten den richtigen Ton treffen. Nicht nur mit dieser Predigt. Das kann ja sein, dass diese Predigte gehen. Aber vielleicht hast du schon in diesem Lied oder in den Liedern gemerkt, hey, Gott ist da. Vielleicht schaust du auf diese Deko, die liebe Leute gemacht haben und denkst, diese Sonnenblumen, das ist Gottes Gruß heute Morgen an mich. Er wird seine Sonne nicht untergehen lassen. Vielleicht das Essen. Vielleicht ein gutes Gespräch mit dem Nachbarn, vielleicht nachher das Segnungsgebet. Es gibt so viele Möglichkeiten, Trost zu finden. Und das war unser ganzes Gebet als ganze Gemeinde, denke ich fast. Herr, schenk Trost, schenk Trost. Ich werde jetzt im ersten Teil ein paar theologische Leitlinien geben und im zweiten Teil praktische Hilfen vielleicht zum Umgang mit Leid. Starten wir mal mit der theologischen Frage, woher kommt das Leid eigentlich? Ein paar Einsichten und zur Ursache von Leid. Und es ist wichtig, die Bibel gibt mehrere Antworten darauf und wir müssen das differenzieren und nicht schwarz-weiß malen. Ja? Da fangen wir mal mit dem Positiven an. Und der Einsicht, Leid ist nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes. So wie wir sie in den ersten Kapiteln der Bibel finden. Ja? Es gab kein Leid auf der Welt, als Gott den Menschen geschaffen hat. Gott sah seine Schöpfung an und sein Fazit über die Schöpfung und siehe, es war sehr gut. Und dann schauen wir auf die letzten Seiten der Bibel, Offenbarung 21, da lesen wir auch, dass alles Leid abgeschafft wird. Da kriegen wir einen Einblick in den Himmel, da heißt es, Gott wird abwischen, alle Tränen, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird dann mehr sein. Der Himmel, die neue Welt Gottes, das, was Gott dabei ist, vorzubereiten für jeden von uns, ist ein genialer Ort, ohne Schmerz, ohne Leid. Und Gott selbst ist der Tröster. Und so stellt er sich dar. Und wenn er sich am Ende so darstellt, dann frage ich ihn, Herr, kann ich dich heute auch so erleben als Tröster? Und die Bibel beschreibt ihn als der Gott allen Trostes. Himmel ist ein riesengroßes Thema und das ist unser Gottesdienst, nächstes Lunch-Gottesdienst-Thema im November. Da liegt so viel Trost dabei, ist spannend und ich lade jetzt schon dazu ein. Gehen wir mal weiter. Ihr seid ja schon weiter. Kommen zu dem Punkt Leid als unmittelbare Folge von persönlicher Schuld, von persönlichem Versagen oder Sünde. Das Leid kam erst in die Welt, als diese ersten Menschen, in der Bibel werden sie Adam und Eva genannt, die bis dahin das perfekte Leben lebten, sich eines Tages dazu entschieden, ach, nur Gott ist auch langweilig. Wir testen das mal, ob er wirklich gut ist. Und durch diesen Vorfall, den sogenannten Sündenfall, kommt dieses Leid in die Welt. Ja? Wir begegnen dort auch einer Person oder einem Wesen, was Satan genannt wird. Diabolos, Teufel, ein Versucher. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber versuch mal rational all das Böse dieser Welt zu erklären ohne eine Existenz eines Bösen. Brauchen wir nicht, aber das war nur ein kleiner Nebenschwank. Ja. Die Bibel nimmt ihn sehr ernst, diesen Versucher. Aber die Bibel stellt den Menschen in die persönliche Verantwortung und dieser Sündenfall des Menschen hat schwerwiegende Auswirkungen auf die ganze Welt. Dadurch kam das Leid, so die Bibel, in diese Welt. Wenn wir das dritte Kapitel durchlesen, 1. Mose 3, wenn du mal eine Bibel hast und kommst zum dritten Kapitel, dann kriegst du eine Erklärung für sehr viele Dinge, für die du, wenn du das nicht glaubst, mir auch eine Erklärung schuldig bist, wenn wir uns darüber halten. Ja, in dem Moment, wo sie sich von Gott abwenden, erleben sie Scham, sie verlieren ihre Identität, sie versuchen sich mit Kleidung zu bedecken. Mit diesem Identitätsverlust kommt das Vergleichen, weil ich nicht mehr weiß, wer ich bin, mache ich mich von dem anderen abhängig. Aus dem Vergleichen kommt Neid, besser, schlechter, ich sehe gut aus, du besser, ich bin besser, du bist schlechter, ich bin schlau, du bist dumm, ich bin reich, du bist arm. Der Kampf zwischen Mann und Frau. Und dann auch der Neid mit all den Folgen davon. Gleich nach dem ersten Sündenfall in 1. Mose 3 lesen wir in Kapitel 4 vom ersten Brudermord. Wo kommt der denn um die Ecke? Ja, Kain und Abel. Der eine war neidig auf den anderen, zornig, wütend, kriegt sich mehr geregelt und er schlägt ihn in seinen Zorn. Hast du schon mal nachgedacht, wo der Neid in deinem Herzen herkommt? Oder auch der Tod, Schmerz, Vergänglichkeit. Dass wir alle einmal sterben müssen, ist eine Folge des Sündenfalls, genauso wie Krankheit. Nicht im ursprünglichen Plan Gottes, aber eine klare Erklärung. Folge. Wir sind dahingegeben in die Gottlosigkeit, ohne Gott. Weil wir Gott den Rücken gekehrt haben, schutzlos. Kommt natürlich dann die nächste theologische Frage, ja, wenn denn Gott wenn Sünde die Ursache für Leid ist, warum hat es Gott überhaupt zugelassen, dass die Sünde in die Welt kam? Er hat uns ja gemacht. Wir sind ja fähig zum Sündigen. Ist er schuld? Wieder Gott auf die Anklagebank. Wenn er allmächtig ist, hätte er es doch verhindern können. Warum Gott? Ja, starke Fragen. Wir sind noch auf der Metaebene, noch nicht im Persönlichen, aber die helfen vielleicht. Wir erleben auch in der Fähigkeit zu sündigen etwas von den Eigenschaften Gottes. Gott ist eben nicht nur allmächtig. Zumindest der Gott der Bibel ist nicht nur allmächtig, sondern der Gott der Bibel ist auch der Gott der Liebe. Ja? Und Liebe ist immer auf Freiwilligkeit angelegt. Es gibt keine Liebe, die zwingt. Es sind Widersprüche. Und Gott hat uns aus Liebe mit der Möglichkeit eines freien Willens geschaffen. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Eltern können ihre Kinder nicht zwingen, sie zu lieben. Wo immer sie das versuchen, geht das schief. Ehepaare können einander nicht zwingen, treu zu sein. Das ist ein Geschenk. Jeder Tag, den ich mit meiner Frau zusammen, wo sie bleibt, ist ein Geschenk. Habe ich nicht verdient. Gegenseitig. Kein Ehepartner kann den anderen zum Bleiben zwingen. Liebe setzt die Möglichkeit zu einer echten, freien Entscheidung voraus. Das ist ein Risiko bei Liebe. Du setzt Kinder in die Welt. Du opferst alles für sie. Werden sie dir die Liebe zurückgeben oder werden sie dir den Rücken kehren? Das ist Risiko. Bedeutet manchmal auch Schmerz. Und weil unser Gott, der Gott der Bibel, nicht nur allmächtig ist, sondern auch ein Gott der Liebe ist, der Liebe erfunden hat, hat Gott uns mit einem freien Willen geschaffen. Angelegt, dass wir seine Liebe erwidern können. Weißt du das? Dass Gott dich geschaffen hat mit der Fähigkeit, ihn zu lieben und dass er auf Erwiderung wartet. Und dass seitdem du geboren bist, investiert er in dich. Und schon vor dem du geboren warst, hat er in dich investiert. Er hat dich gesehen, bevor du geboren warst. Und er investiert und er wartet. Und er macht dir gar nichts zwanghaft. Ich will dir das nur sagen, du bist geliebt. Gott hat den Menschen die Freiheit gegeben, ihn zu lieben. Manche Leute fragen, woran erkenne ich, dass Gott mich liebt? Ja, daran, dass er dich nicht zwingt, ihn zu lieben. Dass er dich nicht zum Zwangschristen macht. Ja? Du siehst es natürlich am Kreuz auf Golgatha, wo Gott selbst für dich stirbt. Aber dass du einen freien Willen hast, zeigt, dass du ein Geschöpf bist, das geliebt ist. Auf Freiwilligkeit angelegt. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Und Gott hält das aus, wenn du ihn nicht liebst. Er hält es aus. Im Christsein geht es um eine freiwillige Liebesbeziehung zu einem lebendigen Gott, zu einem Du. Wir reden von keiner Religion, wir reden von Du und Er. Wir. Und wie ist deine Beziehung zu diesem lebendigen Gott? Gibt es da eine Beziehung oder nur theoretisch, theologisch abhandelbar? Hast du diese Woche mit ihm geredet und hat er zu dir geredet? Das ist Beziehung. Erlebst du ihn? Und der Mensch hat von Anfang an diese Freiheit dazu benutzt, Gottes Gebote, die Leitplanken der großen Freiheit, so nennen wir die Gebote, Leitplanken der großen Freiheit zu übertreten. Was denkt ihr, würde es dieser Welt besser oder schlechter gehen, wenn alle Menschen sich an seine Leitplanken halten würden? Keine Lüge, kein Misstrauen, kein Ehebruch, kein Diebstahl, kein Mobbing, nicht töten, nicht ehebrechen, Eltern werden geehrt. Wow. Halleluja, das wäre gut, oder? Ja. Wie viel Leid würde dieser Welt erspart bleiben? Da muss doch Gott gut sein. Diese Ordnungen sind eigentlich gut, wenn sie sich um mich kümmern. Schaut mal, C.S. Lewis hat da was super Gutes drüber geschrieben. Gott leidet an seiner Schöpfung, aber eben, die sich oft für das Böse entscheidet. C.S. Lewis schreibt, gewiss wäre es Gott möglich gewesen, durch ein Wunder die Folgen der ersten Sünde zu beseitigen. Oh, war nicht so schlimm. Ja, schnell wieder weg. Ja, hätte Abel wieder lebendig machen können. Kain, das musst du besser machen. Ja, so. Aber das hätte nicht viel genutzt, wenn er nicht gleichzeitig bereit gewesen wäre, auch die Folgen der zweiten Sünde und der dritten und aller darauffolgenden immer wieder wegzumachen, zu beseitigen. Hätte Gottes Wunder irgendwann aufgehört, wären wir früher oder später doch zu unserem gegenwärtigen, beklagenswerten Zustand gelangt, oder? Und dann schreibt er weiter, hätten diese Wunder Gottes nicht aufgehört, also er würde immer wieder alles, was ich verbasele, gut machen, wäre die Welt durch fortwährendes göttliches Eingreifen abgesichert und korrigiert. Eine Welt, in der nichts, worauf es wirklich ankommt, jemals von einer menschlichen Entscheidung abhängig. Wir wären Roboter. Roboter. Ohne, wir wären nicht lebendig. Wir wären bevormundet, eingehüllt in den großen Übervater, der alles richtig macht. C.S. Lewis bringt es auf den Punkt. Wenn Gott bei jedem Bösen eingreifen würde, hätte alles, was wir tun, keine Konsequenzen. Willst du das? Willst du das? Nein. Wir wären unreife, unselbstständige Menschen, Marionetten. Okay, diese Geschichte vom Sündenfall erklärt, warum die Welt im ganz Allgemeinen leidet. Ganz allgemein. Die Bibel zeigt uns auch, dass dieses Leid immer ein Zeichen der Vorläufigkeit ist. Und deshalb kriegen wir auf den letzten Seiten der Bibel diesen Ausblick in den Himmel, dass wir damit mit dieser Analyse oder dieser Herkunft, dieser Erklärung nicht allein gelassen werden, sondern auch eine Hoffnung bekommen. Ja, der Himmel. Gott wird abwischen. Das reicht jetzt aber noch nicht zu der Frage, ja, aber warum ich? Warum ich? Warum gerade ich? Ist denn mein persönliches Leid, was ich diese Woche erlebt habe, immer Folge meiner Schuld? Da müssen wir noch etwas mehr differenzieren. Ja, manches Leid ist Resultat meiner Schuld. Ja, viele wollen das nicht wahrhaben, aber es gibt in der Natur Naturgesetze, es gibt diesen Wenn-Dann. Es gibt ihn, aber das erklärt nicht alles, bitte nicht. Ja, ich bringe bei Beispiele, wenn sich jemand über Jahre schlecht ernährt und dann krank wird, ist das auch eine Folge des Essverhaltens, oder? Wissen wir bei den anderen alle? Hoffen, dass es bei uns nicht zutrifft, oder? Ja? Gott, mach es doch. Ich hau jetzt rein, aber mach es doch bitte. Wenn jemand untreu in seiner Ehe ist, ist die Gefahr sehr groß, dass die Ehe geschieden wird und alle darunter leiden, auch die Kinder. Wenn dann. Wenn jemand in Beziehungen lügt, geht Vertrauen verloren und Beziehungen können zerbrechen. Wenn dann. Und wenn sich jemand betrunken ans Steuer setzt und bei einem Unfall verletzt wird, sind diese Folgen stehen direkt im Zusammenhang mit Verhalten, eigenem. Und das ist auch ein Beispiel, warum wir auch Leid aus der Sünde von anderen erleben. Wenn eine schwangere Frau während einer Schwangerschaft Drogen nimmt, ist das Risiko sehr groß, dass das Folgen für das Kind hat. Wenn Manager ihre Firma mit Betrug leiden, dann ist eine ganze Firma in Gefahr und je groß die Firma ist, desto eine ganze Volkswirtschaft. Das wissen wir. Das wissen wir. Es gibt diesen Wenn-Dann. Aber, lässt sich damit alles erklären? Nein, bloß nicht. Wir können nicht alles erklären. Und damit sage ich jetzt nicht, alles Leid ist Folge von persönlicher Sünde, weit gefehlt oder Versagen von anderen Menschen. Im Alten Testament gab es einen sehr bekannten Mann, der heißt Hiob. Ja, und die Bibel betont in diesem Buch Hiob gleich dreimal, dass Hiob ein frommer, ein gerechter oder rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann war, der das Böse vermied. Wow. Ein Mann, der das Böse vermeidet. Männer, wäre gut, wenn das über unserem Leben stünde. Er war ein Mann, der Böses vermied, ein Vermeider von Bösen, gottesfürchtig. Und trotzdem muss er Schweres durchmachen. In ganz kurzer Zeit verliert er seinen ganzen Besitz, er verliert seine Kinder, sein Wertvollstes und seine Gesundheit. Und jetzt versuch mal, das irgendwie zu erklären. Versuch das mal. Ja? Wenn wir Erklärungen finden, macht uns das normalerweise Angst. Und dann versuchen wir Schlussfolgerungen zu ziehen, die uns wieder helfen. Und ob diese Schlussfolgerungen hilfreich sind, vorsichtig. Hiobs Freunde sagen Hiob, du musst gesündigt haben, weil du so viel Schweres durchmachst. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Hart, oder? Du musst gesündigt haben, weil du so viel... Wenn deine Kinder sterben, Hiob, ich weiß nicht, was mit dir nicht in Ordnung ist. Die Bibel schreibt das auf, weil falsche Seelsorge auch viel in Gemeinden unterwegs ist. Und ich hoffe, dass unter uns nicht solche Freunde sind. Manchmal verzapfen Freunde auch Mist. Und bei Hiob sehen wir gerade in seinem Leiden, wie viel Gottvertrauen in ihm steckt. Guck mal, es heißt in Hiob über ihn, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Wow, auch mal eine Aussage. Hiob blieb Gott treu. Er war der Meinung, schau mal, was er sagt, das finde ich jetzt mal ganz, ganz spannend. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Für wen gilt das? Wenn Gott mir Gutes schickt, ich nehme das, nehme ich mit. Okay, genial. Warum soll ich dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Auch eine Theologie. Überleg mal, der dreht das einfach rum. Warum lässt Gott Leid zu? Fragt er, warum lässt Gott Gutes zu? Warum soll ich das Gute nehmen, das Böse nicht? Auch spannend, was Hiob da sagt. Könnte man jetzt, ne, sage ich jetzt. Aber guckt mal, jetzt kommt noch eine ganz gute Seelsorge. Jetzt kommt die Frau. Und jetzt sage ich nicht, das ist... Jetzt sage ich nicht, das ist immer so. Vielleicht hatte sie auch nur einen schlechten Tag und es wird auch nicht gesagt, ob sie das ihr Leben lang durchgezogen hat. Aber in diesem Moment ist sie richtig gut drauf und leider läuft die Kamera und es wird aufgenommen. Ihr wisst ja, wie das so manchmal ist, ja? Und wir haben es in der Bibel. Na, Hiob, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen. Verfluch doch deinen Gott und stirb. Das ist ja auch mal eine Seelsorge, oder? Darf ich dich an dieser Stelle mal persönlich fragen, was ist dein Satz über dem Leid in deinem Leben oder über dem Leid in dem Leben, was du mitbekommst? Was ist deine Theologie? Was sagst du? Welcher Satz trifft auf dich zu? Oder was ist dein, verstehst du, vielleicht trifft keiner von diesen Sätzen, was ist dein Satz? Das sind ganz normale Menschen der Bibel und die Bibel ist so ehrlich und erzählt uns das alles. Und wir sind auch ganz normale Menschen und auch deine Theologie könnte jetzt in die Bibel aufgenommen werden. Was ist sie? Was ist deine Aussage? Das stellt uns in Frage. Darüber können wir ins Gespräch kommen. Es braucht Zeit. Ja? Wisst ihr, wenn irgend so was Schlimmes, wie es bei Hiob geschildert wird, in ein Leben hineinkommt, dann macht das was mit dir. Frömmste Menschen werden aus der Bahn geworfen durch Leid. Keiner ist davor gefeit. Keiner. Ich habe nur meinen Vater bis jetzt beerdigt. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn mein Ehepartner oder meine Kinder jetzt aus dem Leben genommen würden. Das war jetzt alles so die richtige Reihenfolge und trotzdem tut es weh. Aber was passiert, wenn die Temperatur heißer wird? Das wissen wir ja nicht. Ein Schicksalsschlag. Und es braucht Zeit. Und wenn du merkst, dieser Schicksalsschlag in meinem Leben hat mich aus der Bahn mit Gott geworfen, wenn du heute Morgen da Mut hast, vielleicht ist das vor Jahren passiert, und seitdem bist du nicht mehr so euphorisch, wenn es darum geht, diesem Gott Lieder zu singen, dann nimm das ernst und mach dich zum Thema und halte inne und sag, hiermit bin ich noch nicht fertig, ich brauche Raum. Und das ist gut. Und es ist nicht unwichtig, zu wem gehst du in die Seelsorge, wenn Leid an deine Lebenstür klopft. Welche Ratschläge hast du schon gehört? Not lehrt beten oder Not lehrt fluchen. Und bei wem hast du gelernt? Wer sind deine Vorbilder? Das ist eine Entscheidung, die du dir gut überlegen musst. Wo suchst du Trost und wo bekommst du guten Trost? Wenn du Gott im Leiden absagst, ja, viel Spaß. Wenn die Existenz von Leid ein Grund dafür ist, Gott nicht anzubeten. Wenn die Existenz von Leid ein Grund ist, nicht an Gott zu glauben, dann sag mir doch, wie gehst du denn mit Leid um? Viel Spaß im Alleinsein und in diesen ganzen Fragen, die uns alle überfordern. Das ist eine Antwort überhaupt, warum es Glaube gibt. Weil diese Probleme, wenn wir sie rein innerweltlich zu lösen versuchen, uns bei weitem überfordern. Wir brauchen Antworten von etwas, was größer ist. Und schaut, am Ende der Geschichte erhält Hiob dann von Gott persönlich eine Antwort. Jahre später. Gott beantwortet ihm nicht die Frage auf das Warum. Er gibt ihm einen kleinen Einblick, nur einen kleinen Wozu. Und Hiob kommt zu der Aussage, Herr, guck mal, jetzt redet er persönlich, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Aus einem, da ist ein Gott, ist ein Du geworden. Ich habe dich mit eigenen Augen gesehen. Und Hiob will das Leid nicht mehr missen. Gott stellt alles wieder her. Aber das ist so ein kostbarer Moment geworden in seinem Leben, so eine Kraftquelle. Die möchte er nicht mehr missen. Und Gott segnet ihn umso mehr. Und das lesen wir auch in Hiob. Er stattet ihm das. Das ist nicht in allem Leid verheißen. Aber Gott ist ein Erstatter. Und schaut, der Nick Vujicic, der Typ vom Video da, ohne Arm und Beine geboren, suchte jahrelang nach einer rationalen Erklärung für sein Leid. Und dann merkt er, eine rationale Erklärung, warum? Das hilft mir gar nicht weiter. Ja, weißt du, Nick, du hast keine Arme und Beine, weil. Würde diese Antwort weiterhelfen? Da sitze ich einem Ehepaar gegenüber und sie haben ihr Kind verloren. Wisst ihr habt euer Kind verloren, weil. Würde das helfen? Ja, Markus, du hast deinen Vater verloren, weil. Ja, ist ja, aber Trost ist es nicht. Und dann merkt Nick, ich brauche Frieden, ich brauche Hoffnung, ich brauche Antworten und ich brauche Frieden, schreibt er in einem seiner Bücher, mehr als Arme und Beine. Und dieses Gebet tut er in seiner Verzweiflung zu Gott beten und er fängt an, die Bibel zu lesen und dann stößt er im Neuen Testament und wenn du neu bist und glauben, dann liest das Neue Testament in der etwas über die Mitte hinaus. Fang mit den Evangelien an. Und dann stößt er bei Johannes, dem Evangelisten Johannes, auf Kapitel 9. Und dort ist ein Mann von Geburt an blind und damit für immer vom Betteln abhängig. Und Nick kann sich gut mit diesem Mann identifizieren, weil er auch immer abhängig ist. Muss immer Hilfe brauchen. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern an diesem Mann vorbei und die Jünger fragen ihn, schaut mal, Rabbi, fragen die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Immer wieder die Schuldfrage. Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seinen Eltern? Merkt ihr, das ist so tief in uns Menschen drin. Wir wollen Schuld geklärt wissen. Jesus empört sich fast und sagt, guckt mal, was er für eine Antwort gibt. Jesus, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Wow, auch die sind geschuldet. Hey, ihr Eltern, ist nicht alles, was im Leben eurer Kinder passiert, Schuld? Ja. Ja. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und dieser Vers erreicht Nick sowas von durch den Heiligen Geist. Und Nick erkennt, es gibt einen höheren Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Das tröstet mich jetzt noch nicht, aber ich mache weiter. Gott hat was vor mit mir. Und dieser Vers macht diesem Mann so viel Mut, dass wir das sehen, was wir in dem Video ein kleines Stück nur gesehen haben. Und heute schreckt Nick vor nichts mehr zurück. Der geht surfen und tauchen. Der kann sogar Fußball spielen, nur etwas langsamer, sagt er lächelnd. Und er reist als Motivationstrainer über die ganze Welt, hat bereits über 9 Millionen Menschen das Evangelium von Jesus Christus, was ihm selbst Hoffnung gegeben hat, anderen weitergegeben. Er ist verheiratet und hat 4 gesunde Kinder. Unglaublich, unglaublich. Wir haben seine Bücher draußen am Büchertisch. Das war der Werbeblock. Ja. Dieser Perspektivwechsel hat für ihn alles verändert. Und warum erzähle ich das? Wenn Gott möglich ist, so einen Menschen, wo nachvollziehbar ist, wow, so verändern kann, dann kann er das auch bei mir. Und das ist die Hoffnung, die wir weitergeben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich habe keine Antworten auf all dein Leid, aber ich weiß, da ist ein Gott, der tröstet und der mit dir weitergehen will und der dich nicht allein lässt. Ja? Und mein letzter Punkt, bevor ich dann auch noch 2, 3 kleine Sachen sage zum Leid. Das ist mir ganz wichtig. Wir könnten nicht über den Gott der Liebe predigen, wenn wir nicht diesen Punkt hier hätten. Ach so, hier habe ich Rückerbein. Das ist eine Frau, sieht gut aus. Ne? Also Kind, das ist das erste Kind. Ich glaube, das dritte und vierte ist Zwillinge. Aber auch nicht das Thema. Dieser letzte Punkt hier, Gott leidet für uns. Ja? Wir sehen das an Jesus. Der Sohn Gottes kommt in Jesus Christus auf diese Welt und wir lesen von ihm in den Evangelien. Und da ist eine Geschichte und sein eigener Freund stirbt. Und was macht Gott mit Freunden? Und Jesus weint mit den Schwestern. Und das hilft mir in meiner Trauer, weil ich Gott als einen Gott erlebe, der mit mir weint, der mit mir trauert. und er nimmt teil. Und dann geht er an das Grab und weckt den Toten auf, exemplarisch, dass Gott alle Toten auferlegen will. Ich weiß, dass ich meinen Vater wiedersehen werde. Wir sind Christus gestorben. Und das ist auch ein Bild für alles, wo wir Leid erleben mit Gott, wird erstatten. Wir werden auferstehen und Gott wird abwischen, alle drehen. Aber er geht noch weiter, Jesus geht noch viel weiter. John Stott, ein bekannter Theologe, sagt einmal, ich persönlich könnte nie an einen Gott glauben, wenn es das Kreuz nicht gäbe. Das Kreuz. Ja, Gott geht nicht nur mit uns ins Leid, Gott tröstet uns nicht, sondern er stirbt für unser Leid. Was heißt das? Schaut, Jesaja 53. Doch er, Christus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Und wir? Und du? Und ich? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben gesehen, dass die Sünde das Leid durch unsere Sünde mit in die Welt kommt, dass wir Mitverursacher sind, nicht nur Opfer, wir sind auch Täter von Leid. Und einiges können wir nicht wieder gut machen. Wir sind getrennt von Gott. Keiner von uns ist ohne Schuld. Das ist etwas, was uns verbindet. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch alle Täter. Ja? Und wenn Gott das Leid aus dieser Welt komplett wegnehmen wollte und sich seiner Heiligkeit treu bleiben würde, dann müsste er die Sünde wegnehmen. Und weil die Sünde nicht nur da außen ist, sondern in meinem Herzen, müsste er mich wegnehmen. Und ich glaube dich auch. Und ich bin so froh, dass Gott einen anderen Weg gefunden hat. Bei sich selbst. Und er schickt seinen Sohn auf diese Erde. Christus stirbt für uns, damit du und ich durch seine Wunden befreit werden von all dem, was wir verbockt haben. Schaut, Johannes 3,16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich und für mich und für alle Menschen dieser Welt gab, damit alle, die an Gott glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Zugang zu Gott ist das Wichtigste, was ein Mensch finden kann. Es gibt in dieser dunklen Welt einen Kanal des Lichts von Gott und das ist Jesus, das Kreuz auf Golgatha. Und das leuchtet so hell für mich und für dich. Als sie die Nägel durch seine Hände trieben, rief er nicht, wo bist du, Gott? Nein, er setzte nicht Gott auf die Anklagebank, sondern er betet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für seine Feinde. Und dort am Kreuz schreit Jesus diese ultimative Warum-Frage. Warum hast du, Gott, mich verlassen? Und wir wissen die Antwort, weil ohne diese Verlassenheit hätte Jesus nie für uns sterben können. Ja. Am Kreuz traf Jesus den Zorn Gottes, der uns hätte treffen müssen. Und seine Stellvertretung gibt uns die Perspektive für den Himmel. Und die Freude und die Gewissheit. Ich bin erlöst. Und da müssen alle Anklagen verstummen. Ist Gott wirklich gut? Wenn du diese Frage stellst, dann schau aufs Kreuz. Da ist Gott ein für alle Mal für dich und mich gestorben. Und alle Warum-Fragen müssen schweigen in dieser Antwort. Ich habe für viele Fragen keine Antwort, aber ich weiß, dass Gott gut ist und dass Gott Hoffnung ist und dass Gott Perspektive hat für dich und für mich. Zum Schluss, wie reagierst du auf Leid? Wie reagierst du auf Leid? Ich weiß, ich habe jetzt nicht alle Fragen beantwortet. Es geht doch gar nicht. Wie reagierst du persönlich auf Leid? Ich will dir das nochmal sagen, nimm das mal wahr. Hast du einen Ort, wo du hingehst, wo du die Spannung aushältst, nicht alle Antworten zu haben und es mal zulässt, was ist? Verdräng das nicht, mach dich zum Thema, du bist es wert, du bist es wert. Und dann nimm dir diese Zeit dafür. Nimm dir den Raum, den du brauchst. Unsere Zeit ist so gehetzt. Wo findest du wirklich Trost? Und du findest ihn nicht in den Videospielen. Und du findest ihn auch nicht an all den Quellen, die die Welt dir anbietet. Du musst in die Wüste, in die Einsamkeit, du und Gott, dich ihm stellen, deine Fragen loswerden. Und wir verstehen diesen Gottesdienst als so einen Ort. Und dann nimm dir die Zeit, geh, schreib Tagebuch, schreib dir deine Gedanken auf. Jetzt in diesen 6 Wochen, ich nehme mir immer wieder Zeit und schreib mein Tagebuch. Und ich wundere mich, welche Gedanken da hochkommen. Die kenne ich noch gar nicht. Ich habe auch meinen Vater noch nie verloren. Ist neu. Aber ich muss mir diesen Raum nehmen, kann nicht Predigten halten, ohne selbst von diesem Trost zu leben. Und das erlebe ich auch und kann bezeugen, Gott ist ein Tröster. Und er ist mein Vater im Himmel. Da gibt's Antworten. Und der letzte Punkt, bleib nicht alleine. Bleib nicht alleine. Manchmal gibt es in der Trauer und im Leid diese Gefahr zu vereinsamen. Niemand versteht mich. Und es ist auch nicht einfach, Orte der Sicherheit zu finden. Ja. Es ist nicht einfach, Menschen zu finden, die dir zuhören, ohne dass du nach einem Halbsatz schon deren Probleme kriegst. Aushalten in Gemeinschaft, zuhören. Aber hab Mut, dich zum Thema zu machen. Es gibt keine einfachen Antworten. Stelle Gott die schwierigen Fragen, so lange, bis du merkst, dass dieses Leid dich in der Gegenwart nicht mehr beeinträchtigt, negativ und abhält, das zu tun, was du tun möchtest und wozu du berufen bist. Ergreife das Leben. Wir sind zum Leben berufen und nicht dazu, im Leid stecken zu bleiben. Und da ist ein Gott der aller Hoffnung. Und wenn du noch nicht durch bist, wirf dir es nicht vor. Aber Gott wird dir durchhelfen. Bleib dran. Gib ihn nicht auf. Das wär das Gefährlichste, was du machen kannst. Ja. Jetzt fehlt mir meine letzte Seite, aber ich finde sie gleich bestimmt. Okay, ich improvisiere. Vielleicht bist du da heute und du hast mit Gott gar nichts am Hut und du fragst diese Frage eher als Abgrenzung, dass du dich diesem Gott nicht stellen musst. Und vielleicht merkst du, dass dieser Gott angeklopft hat, der ist ein Gentleman, er klopft an und er möchte so gerne mit dir ins Gespräch kommen. Und wir geben jetzt am Ende dieses Gottesdienstes die Möglichkeit, da ist ein Raum hier nebenan, da können wir für dich beten, wenn du das möchtest oder Fragen beantworten. Oder dieser Beta-Kurs ist ein Raum, wo du Fragen stellen kannst, ein sicherer Raum, wo du hinkommen kannst, Fragen stellen kannst. Du musst gar nichts dazu sagen über deinen, wo du stehst, aber du nimmst dir diesen Raum. Sagst, ja, ich bin schon lange daran und ich will den nächsten Schritt gehen und ich möchte eigentlich diesen Gott persönlich kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, ob es ihn gibt und ich weiß auch gar nicht, ob der, was der davon erzählt.